Ja, ich freue mich ja auch heute wieder das Wort Gottes verkündigen zu dürfen, besonders bei so einem schönen Thema. Wir haben ja am Donnerstag Christi Himmelfahrt gehabt und das ist auch mein Thema, Christi Himmelfahrt, unsere Hoffnung und kommende Herrlichkeit. Und es ist ja so wichtig, mit diesen biblischen Themen auch beschäftigt zu sein und uns das von der Bibel, vom Wort Gottes her auch anzusehen, um dass Hoffnungen wirklich aus dem Wort Gottes in unseren Herzen geboren wird. Nicht Hoffnungen, wo wir im Alltag mit unseren Umständen, mit unseren Bedürfnissen beschäftigt sind und darum bitten, dass Gott Hoffnung schenken tut, dass er uns da erhört und Gnade schenkt. Natürlich ist das auch mit Hoffnung verbunden, aber die Hoffnung, die wirklich für unser Leben prägend ist und die uns Kraft gibt, über all diese Umstände, über all das, was uns im Alltag niederdrückt, ist diese biblische Hoffnung, die wir haben dürfen. Wie auch ja schon Andreas gebetet hat, die Verklärung, dass wir verwandelt werden und einmal wirklich alle beim Herrn sein werden. Das ist ja unser Wunsch als Kinder Gottes, dass wir einmal wirklich alle dahin kommen. Amen. Und ich möchte zuallererst aus Apostelgeschichte Kapitel 1, die Verse 4 bis 9 lesen, in Zusammenhang mit der Himmelfahrt. Und da heißt es, und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte zwar mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligen Geist getauft werden, nach nunmehr nicht vielen Tagen. Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Er sprach aber zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seine eigene Gewalt gesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria bis an das Ende der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er emporgehoben, indem sie es sahen und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Also die Jünger, die waren in Erwartung gewesen, dass Jesus ja jetzt von ihrer Besatzungsmacht befreit werden, von den Römern, und waren dann wahrscheinlich ganz enttäuscht gewesen, dass Jesus in den Himmel gefahren ist, doch nicht die Besatzungsmacht rausgejagt hat. Wir wissen ja auch, nachher lesen wir in der Apostelgeschichte, lesen wir ja, dass sie dann in Obergemach waren, gebetet haben und nicht ganz gewusst haben, wie das jetzt alles wirklich so weitergeht und wie es sich verhält. Und wir haben ja dann nach 10 Tagen Pfingsten die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und erst mal durch den Heiligen Geist, weil die Apostel empfangen haben, haben sie erst all dies verstehen können, was zuvor für ihn unverständlich gewesen ist. Bibelleser kennen es ja in den Evangelien, dass ja Jesus mehrmals wiederholt hat und gesagt hat, das könnt ihr alles noch nicht verstehen, aber wenn der Geist Gottes kommt, der wird euch in alle Wahrheit führen, der wird uns aufklären, der wird uns die Dinge sehen und verstehen lassen, wo jetzt wir noch gar nicht verstehen können, zu den Aposteln. Und so ging es uns ja alle auch. Ohne den Heiligen Geist können wir all diese Dinge nicht verstehen. Wissen wir es nicht? Ist es auch nicht präsent und lebhaft in unserem Leben? Amen. Der Heilige Geist macht es für uns lebhaft und präsent. Wir haben durch den Heiligen Geist einen Geschmack schon von Himmel. Nicht, dass wir es in dem Maß erleben, wie wenn wir mal wirklich in den Himmel sein werden. Aber wir schmecken was davon. Amen. Und das lässt uns als Christen, als Kinder Gottes, durch so viel Leid und Bedrängnis und oft Schwierigkeiten gehen und sind nicht verzagt und sind nicht verzweifelt und fangen an, mit erhobenen Fäusten gegen Gott zu wettern, weil wir durch den Geist Gottes eine Erkenntnis bekommen haben, eine Kraft bekommen haben, ein Schmecken von Himmel, dass wir in den allen trotzdem beten und Gott Danke sagen können. Ist für die Menschen unmöglich, die nicht den Geist Gottes haben. Amen. Wir können auch von der Bibel her im Alten Testament sehen, dass ja nicht Jesus der Einzige gewesen ist, der einfach emporgehoben worden ist. Wir können es im Alten Testament sehen von Henoch in 1. Buch Mose, Kapitel 5, Verse 23 bis 24. Und alle Tage Henochs waren 365 Jahre und Henoch wandelte mit Gott und er war nicht mehr, denn Gott nahm ihn weg. Einfach so. Und wir können es auch noch einmal von Elia lesen, in 2. Könige, Kapitel 2, Vers 11, wo es heißt, und es geschah, während sie gingen und im Gehen redeten, siehe, ein Wagen von Feuer und Pferde von Feuer, die sie beide voneinander trennten, und Elia fuhr in Sturmwind auf zum Himmel. Also wir können sehen im Alten Testament, dass es schon gewesen ist, dass Menschen in den Himmel emporgehoben worden sind. Aber was ihnen gefehlt hat, und ich bin davon auch überzeugt, dass Henoch und Elia verwandelt worden sind, weil die Bibel ja sagt in 1. Korinther, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben können, dass auch Verweslichkeit, das Fleisch, nicht in den Himmel kann. Also musste ja Gott auf irgendeine Art und Weise Henoch wie Elia verwandeln, sonst würden sie ja nicht in den Himmel sein können. Wo sie letztendlich gelandet sind, wissen wir nicht genau, können wir nicht sagen. Wir wissen nur eins, dass auf dem Berg der Verklärung, wo Jesus Elia und Mose getroffen hat. Beide waren da in Gestalt zu sehen. Die Jünger konnten Mose sagen und Elia konnten davon berichten. Wie sie beschaffen sind, gibt die Bibel keine Auskunft. Können wir nicht sagen. Darüber gibt es keine Auskunft. Aber sie waren sichtbar für die Jünger. Und mehr gibt es darüber nicht zu sagen. Der Unterschied zwischen Elia und Henoch ist der Unterschied bei Jesus, dass er von einer Wolke enthoben worden ist. Und das ist auch das erste Punkt bei mir. Er ist von der Herrlichkeit Gottes aufgenommen worden. Wisst ihr, wir lesen ja von einer Wolke hinweggenommen worden. Und wir stellen uns eine Wolke einfach vor, er ist hinweggenommen worden und für die meisten hat sich das dann erledigt. Die machen sich vielleicht gar nicht so viel Gedanken, was mit die Wolke wirklich gemeint ist. Mich hat das ja auch mal wirklich interessiert, die Wolke, war das jetzt einfach nur eine Wolke? Und wenn wir nach solche Fragen Antworten suchen, dann müssen wir sie in die Bibel finden. Dann müssen wir sie auch da suchen in die Bibel. Und das Alte Testament gibt uns auch Aufschluss darüber, wenn in der Bibel von einer Wolke zu reden ist. Und das können wir zum Beispiel lesen in, im 2. Buch Mose, Kapitel 13, Vers 21, als das Volk Israel aus Ägypten geführt worden ist, sind sie bei Nacht mit einer Feuersäule und bei Tag mit einer Wolke geleitet worden. Hier finden wir schon das Wort Wolke. Und die Wolke, können wir lesen, und der Herr zog vor ihnen her am Tage in eine Wolkensäule. Und genauer zu sehen, diese Wolkensäule, die ja die Gegenwart Gottes symbolisiert, können wir dann noch genauer sehen, dass nicht bloß seine Gegenwart ist, sondern auch seine Herrlichkeit gewesen ist. Das finden wir dann im 2. Buch Mose, Kapitel 40, Vers 34, wo die Stiftshütte gemacht worden ist und wo die Wolke in die Stiftshütte eingezogen ist und die Herrlichkeit Gottes Platz genommen hat, nämlich da bedeckte die Wolke die Stiftshütte und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Also wir können sehen, dass einfach nicht nur eine Wolke war gewesen, die das Volk Israel aus Ägypten als Leitung gegeben hat, einfach nur so eine Wolke gewesen ist, sondern sie ist Gottes Gegenwart und Gottes Herrlichkeit, die das Volk geleitet hat. Und wir können es sehen in die Stiftshütte, dass diese Wolke die Stiftshütte erfüllt hat und die Herrlichkeit Gottes gegenwärtig gewesen ist. Und wir können es auch nochmal in einem Bild sehen, als Salomo den Tempel baute und der Tempel eingeweiht wurde. Genau da hat sich die Wolke auch niedergelassen. Das kennen wir in 1. Könige, Kapitel 8, die Verse 10 bis 11 lesen. Und es geschah, als die Priester aus den Heiligen hinausgingen, da erfüllt die Wolke das Haus des Herrn. Und die Priester konnten wegen der Wolke nicht dastehen, um den Dienst zu verrichten. Denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Also wir können hier sehen, dass wenn die Bibel von einer Wolke reden tut und die Wolke, die Christus aufgenommen hat in den Himmel, war einfach nicht einfach eine Wolke, wie wir sie in den Himmel sehen, kann auch gut möglich sein, dass es so gewesen ist, aber sie symbolisiert die Herrlichkeit und die Gegenwart Gottes. Er ist von der Herrlichkeit und Gegenwart Gottes, ist er aufgenommen worden in Himmel, ist erhöht worden. Warum? Weil er sich erniedrigt hat. Er ist auf die Welt gekommen, hat sich entäußert, hat Knechtsgestalt angenommen, ist arm und unseretwillen geworden, hat sich schlagen lassen, hat sich anspucken lassen und hat sich kreuzigen lassen. Und weil er so gehorsam gegenüber Gott auch gewesen ist und die Liebe zu uns Menschen und die Liebe zu Gott gehabt hat, ist er auch, weil er sich so erniedrigt hat, auch von Gottes Herrlichkeit, von Gottes Gegenwart in Himmel emporgehoben. Und wir können sehen, von Elia und Henoch können wir nicht sehen, wo sie geblieben sind. Da können wir es nur vermuten. Von Jesus gibt es eine ganz klare, nicht nur eine, sondern ganz klar Bibelstellen, wo er in Himmel entrückt worden ist. Und das kennen wir in 1. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 22 lesen, in der er gewirkt hat in den Christus, also hier ist von Gottes Kraft durch den Heiligen Geist, indem er ihn aus den Toten auferweckte, und er setzte ihn zu seiner Rechten in den himmlischen Örtern, über jeden Fürstentum, über jede Gewalt und Kraft und Herrschaft und über jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in diesem Zeitalter, sondern auch in den zukünftigen. Also Jesus Christus ist nicht irgendwo in luftleeren Raum enthoben worden, sondern Jesus Christus ist entrückt worden und hat sich zur Gerechten Gottes gesetzt und thront und regiert, und ihm ist alle Herrschaft, alle Macht gegeben, damals wie heute und in Zukunft, und er regiert, er ist unser Herr. Wisst ihr, es wird immer so viel über den Teufel gesagt, so viel, was Satan alles bereist und was er nicht alles macht. Und es wird so wenig über Jesus, seine Macht und Kraft gesagt. Jesus spricht nur ein Wort. Der Satan kann nur in dem Bereich wirken, der ihm zugeteilt ist. Er kann über die Grenzen nicht hinausgehen, die Gott ihm zugeteilt hat. Satan ist nicht Jesus ebenwürdig. Satan ist ein Geschöpf Gottes. Und diesem Geschöpf hat er Macht gegeben, aber diese Macht ist begrenzt. Gott hat ihm Grenzen gesetzt und über diese Grenzen wird er nichts tun können. Luther hat das ja immer so schön gesagt, Satan ist der Kettenhund Gottes. Und das ist das richtige Bild. Wenn wir in die Offenbarungen lesen, wenn ihr das mal wieder mal durchlest, dann wird ihr feststellen, dass der Teufel nur so weit was machen kann, wie Gott es ihm zulässt. Nicht mehr. Der Satan macht nichts in Eigeninitiative und macht und regiert und tut diese Gerichte. Wer ist denn derjenige, der diese Gerichte loslösen tut? Und wer gibt ihnen die Macht dazu? Gott. Nicht Satan selbst hat die Macht. Wir müssen auf Gott und seine Souveränität gucken. Er regiert, nicht Satan regiert. Amen. Und Jesus ist in den Himmel emporgehoben und sitzt zur Rechten Gottes und regiert. Und er ist unser Herr, er ist dein Retter und mein Retter. Er ist das Haupt der Gemeinde Jesu. Amen. Und das dürfen wir nie aus dem Blick verlieren. Der zweite Punkt ist, Jesus kommt wieder in Wolken mit großer Macht und Herrlichkeit. Genauso wie er mit in Wolken gegangen ist, so wird er in Wolken auch kommen. Und es wird nicht einfach nur mit Wolken, dass er kommt, weil ich es schon von der Bibel her gezeigt habe. Wolke ist ein Symbol von Macht und Herrlichkeit. Und das wird geschehen, wenn er kommt in Macht und Herrlichkeit. In Markus Kapitel 12, die Verse 24 bis 27 lesen wir es. Aber in jenen Tagen, nach jener Drangsal, wird die Sonne verfinstert werden und der Mond seinen Schein nicht geben. Und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte in den Himmel werden erschüttert werden. Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in Wolken mit großer Macht und Herrlichkeit. Und dann wird er die Engel aussenden und seine Auserwählten versammeln von den vier Winden her, vom Enden der Erde bis zum Ende des Himmels. Wie wunderbar ist das denn? Wir brauchen uns nicht zu fürchten, wenn Jesus mit Macht und Herrlichkeit kommt. In der Offenbarung steht ja, wenn Jesus kommen tut, dass die Menschen lieber an Selbstmord denken, als dass sie in seine Augen schauen können. Sie sagen, die Berge, die sollen auf sie fallen. Das ist Selbstmord. Zu sagen, ich will lieber sterben, als in diese Augen zu gucken. Und wir als seine Kinder, Jesus selber sagt, wenn ihr seht all diese Zeichen, dann ist das Ende, dann freut euch, dann hebt eure Häupter empor, weil er dann bald kommt. Das Kommen Jesus ist für uns eine Freude. Es ist nichts, worüber wir Angst haben müssten oder traurig sein müssten, sondern das ist das, worauf die Gemeinde und jeder einzelne Kind Gottes eigentlich sehnsüchtig darauf warten müsste. Vielleicht sind wir einfach zu viel im Alltag und mit der Welt beschäftigt, dass wir gar nicht mehr diesen Blick haben. Versteht ihr? Wenn wir diesen Blick haben, ich finde das immer so enorm, wenn ich von Reinhard her, wenn die Evangelisationseinsatz machen, wie viele Leute sich eine Bibel in der Hand drücken lassen und wie viele dann eine Lebensübergabe machen. Das ist noch die letzte Zeit, wo wirklich Gott Gnade schenken tut und wo er Menschen rettet. Wenn er kommt, ist es vorbei. Dann wird nicht mehr gerettet. Die einzigsten, die wirklich gerettet werden und dieses Gericht nicht erleben müssen, das sind die Kinder Gottes. Und ich finde das so wichtig, dass das auch immer wieder in die Gemeinde Jesus gepredigt werden muss. Sonst haben wir einen Jesus, wo wir uns bloß um unsere Alltagsgeschäftigkeit beschäftigen. Wir haben keinen himmlischen Blick mehr. Und den brauchen wir. Unbedingt. Weil hier in die Welt wird es nicht besser. Es wird immer schlechter. Wir sehen in Europa, wir sehen immer nur Europa. Wir leben in einem Wohlstand. Und unser Wohlstand wird uns mehr und mehr genommen. Brauche ich nicht darüber erstmal was zu sagen, das spüren wir alle in Deutschland. Aber über den Tellerrand, wenn man rausguckt, wie viel Armut, wie viel Not in andere Länder sind und die Menschen es schlecht gehen tut. Na, das sind die, die sagen, Herr Jesus, komm bald. Hier in Deutschland, in den Wohlstand, die würden mal sagen, na, komm bald, aber nicht gerade jetzt. Ich habe mir gerade mein Boot gekauft. Überspitzt gesagt, versteht ihr, was ich meine? Wenn wir diese Dringlichkeit in unseren Herzen haben, dann werden wir auch mit dem Evangelium uns nicht zurückhalten. Dann werden wir die Menschen das Evangelium predigen. Dann werden wir die Menschen Zeugnis geben von Jesus. Amen. Amen. Das geht ein Stück weit verloren, weil wir den Blick nicht nach oben haben. Weil wir nicht den Blick haben, dass Jesu Kommen zu jeder Zeit passieren kann. Und da heißt es ja in Markus 13, und dass er von allen Winden seine Auserwählten sammeln wird. Was für eine Verheißung, wie wunderbar ist das denn? Und die Bibel nimmt ja Bezug auf den, wer sind denn die Auserwählten? Wir sind es. In Epheser Kapitel 1, Verse 4 bis 7 wird das mal nochmal so ganz klar, wie er an die Gemeinde in Ephesus schreiben tut. Und der Brief an die Ephesus ist dasselbe, als wenn er den Brief an uns schreiben tut. Weil es genau das ist, was unser Leben betreffend tut. Da heißt es, wie er uns auserwählt hat in ihm vor Grundlegung der Welt. Und in Markus Evangelium haben wir ja gelesen, dass er die Auserwählten sammeln wird aus allen Enden der Erde, aus allen Himmelsrichtungen. Wie wunderbar. Und weiter heißt es, dass wir heilig und untadelig seien vor ihm in Liebe und uns zuvor bestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst. Wow! Was ist das für ein Wort? Du bist erwählt und vorherbestimmt von Gott zur Sohnschaft in Jesus Christus oder als Tochter Gottes. Dazu bist du bestimmt von Gott. Nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade. Du bist dazu bestimmt erwählt von Gott in Jesus Christus, ein Kind Gottes zu sein, zum Preise seiner herrlichen Gnade. Nicht, weil du so toll und so gut bist, sondern weil Gott dich einfach dazu bestimmt hat, ein Kind Gottes zu sein. Nach seinem Willen. Nicht nach unseren Willen, nach seinen Willen. Du hast niemals von alleine gewollt, ein Kind Gottes zu werden. Vor deiner Bekehrung ist dir das nie in Sinn gekommen. Jedenfalls war es bei mich so. Und ich glaube, die Bibel hat recht, wenn es sagen tut, dass alle von Gott abgefallen sind. Nicht einer, der gerecht vor Gott ist. Alle sind sie durch und durch sündig. Da war keiner von uns gewesen, der von alleine hätte gesagt gehabt, ich will ein Kind Gottes werden. Und durch Gottes Gnade, durch sein Wirken, nach seinem Willen, sind wir Kinder Gottes geworden. Zum Preise seiner Herrlichkeit, womit er uns begnadigt hat in den Geliebten, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade, nicht nach dem Reichtum deiner Bemessung. Oder nach dem Reichtum meiner Bemessung, sondern nach dem Reichtum Gottes Gnade. Gottes Gnade, unendlich groß, die können wir gar nicht mit unserem Verstand fassen. Versteht ihr? Wir nehmen Gnade, was mit unserer Errettung betrifft. Wir sind erlöst, durch Gottes Gnade kommen wir nicht, ist keine Verdammnis mehr auf uns. Und wir rühmen die Gnade, das stimmt. Aber die Gnade Gottes in seine Tiefe muss noch mehr erkannt werden. Mit deiner Errettung ist was angefangen. Verstehst du, der Staat war das gewesen, dass Jesus Christus in dein Leben hineingekommen ist, dass du ein Kind Gottes geworden bist, ist Gnade, aber das ist der Staat. Genauso wenig wie unausforschlich selber Gottes, so unausforschlich groß ist seine Gnade, sage ich dir. Und wir kennen nur ein Stück davon. Versteht ihr? Wir haben keine Verdammnis mehr in uns. Wir fürchten uns nicht mehr vor Gott. Aber irgendwie in unserem Leben haben wir immer noch so wie ein Schneckenhaus. Wir trauen uns nicht wirklich aus dem Schneckenhaus raus, weil irgendwie doch was verkehrt machen könnten oder nicht richtig machen oder irgendwie in unseren Herzen Vorbehalte gegenüber Gott haben. Wir sind geprägt, diese Prägung können wir einfach nicht ab von uns werfen. Dazu bedarf es, dass wir verändert werden. Die Bibel nennt es Heiligung. Und in diese Heiligung, in diesen Prozess lernen wir die Gnade mehr und mehr kennen. Und dadurch, dass wir diese Gnade nicht bloß über unsere Errettung, sondern unsere dauerhafte Beziehung mit unserem Herrn, in unseren Fehlverhalten, in unsere Charakterschwächen, immer mehr diese Gnade kennen, trauen wir uns immer mehr aus diesem Schneckenhaus raus und uns immer mehr gegenüber Gott zu öffnen. Wie ich geheiratet habe. Ich habe meine Frau geheiratet, weil meine Frau einen Vertrauensvorschuss von mir bekommen hat. Weil ich ihr von ihrem Charakter ihr so eingeordnet habe, dass ich ihr vertrauen konnte. Man weiß es ja nicht. Das ist ja immer wie die Katze im Sack. Das zeigt sich erst mit den Jahren. Aber man gibt einen Vertrauensvorschuss. Und in diese Jahre, in die Beziehung, wie ich mit meiner Frau gewesen bin, ist dieses Vertrauen noch größer geworden, weil ich ihren Charakter mehr und mehr gesehen habe, ihre Treue. Das hat mich noch mehr geöffnet. Und genauso ist es die Beziehung mit unserem Herrn Jesus Christus. In seine Beziehung, diese Gnade, wenn wir immer mehr verstehen, werden wir immer mehr zugewandt sein. Wir werden uns immer mehr Zeit für ihn nehmen und wir werden uns immer mehr trauen in den wunderbaren Namen Jesus. Wir werden uns nicht mehr fürchten, es wird Angst weggehen. Habe ich jetzt gerade nicht da, aber in Johannes steht es, dass in der Liebe keine Furcht ist. Denn die Liebe treibt alle Furcht aus. Und wer noch sich fürchtet, hat die Liebe Gottes nicht erkannt. Weber. Und möge Gott Gnade schenken, dass wir es mehr und mehr verstehen und erkennen. In Hebräer Kapitel 9, Verse 27 bis 28, da wird das auch nochmal ganz klar gesagt, da heißt es, und ebenso, wie es dem Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so wird auch der Christus, nachdem er einmal geopfert worden ist, um vieler Sünden zu tragen, zum zweiten Mal denen, die ihn erwarten, ohne Sünde erscheinen zur Errettung. Wow, wie wunderbar ist das. Jesus wird ein zweites Mal kommen, sichtbar für alle Menschen. Er wird in Kraft und Herrlichkeit kommen. Für die Sünder, die Jesus Christus an ihn nicht geglaubt haben, zum Gericht. Für die, die an Jesus Christus geglaubt haben, an ihn erwartet haben, zur Erlösung und zur Errettung. Von dieser vergänglichen Welt, wo Krankheit, wo Not, wo Elend, wo Altwerden. Viele von uns, wir haben ältere Geschwister da, die können ganz bestimmt Zeugnis darüber geben, was es heißt, wirklich alt zu werden. Ich weiß es ja auch selber mittlerweile, wo es knackt und wo es weh tut in die Gelenke und wie viel mehr, wenn wir schon im fortgeschrittenen Alter. Und das wird dann zu Ende sein, das wird vorbei sein, das wird nicht mehr sein. Darauf freuen wir uns. Das ist unsere Hoffnung. Und ich glaube, umso älter du wirst, umso mehr wird es sein. Aber wir müssen aufpassen, dass wir da nicht in die Herzen was sehen und sagen, naja, du musst ja erstmal alt werden, um diese Hoffnung, dass du wirklich in deinem Herzen hast. Na, dann wäre ja das Alter die Begründung, die Hoffnung zu haben und nicht der Geist Gottes, das Leben Jesu in unseren Herzen. Weil ich glaube, selbst junge Menschen, die erweckt sind durch den Heiligen Geist, haben genau dieselbe Hoffnung. Ob du 80 bist oder ob du 15 bist, sie wollen zum Herrn. Warum? Weil der Geist Gottes in ihnen ist und dieser Geist Gottes zieht es immer nach oben hin. Und deswegen willst du nach oben. Das ist nicht die Flucht von dieser Welt zu ergreifen. Das hat nichts damit zu tun, dass man im Alltag nicht sein Mann oder seine Frau stehen kann. Das hat damit zu tun, weil im Himmel was Wunderbares auf uns wartet und wir dahin wollen. Es gibt was nicht Schöneres wie im Himmel, um bei ihm zu sein. Es gibt einfach nichts Schöneres. Ich bin ja nicht fahnenpflichtig hier in dieser Welt, dass ich pflichten müsste, weil es mich so schlecht geht oder weil ich so krank bin oder sonst viele Gründe da sind, dass ich sage, nur weg hier, nur weg hier. Ich bin ein lebensbejahender Mensch. Ich wach morgens auf und ich bin lebensbejahend. Ich habe Freude am Leben. Aber ich habe auch Freude hier, an meiner Arbeit, an die Arbeit für den Herrn. All diese Dinge tue ich liebend gerne. Mich braucht man nicht zu der Arbeit peitschen. Ich gehe gerne in die Arbeit. Ich mache gerne was. Aber trotzdem liebe ich es, beim Herrn endlich zu sein. Weil uns da verheißen ist, was Wunderbares, was auf uns wartet. Und es wird zu wenig damit beschäftigt. Die Menschen, Christen, haben verlernt, sich mit den Himmlischen wirklich zu beschäftigen. Das heißt nicht, dass wir auf Wolke 7 schweben sollen und mit der Welt und mit unserem Alltag nichts mehr zu tun haben müssen. Nein, wenn wir mit den Himmlischen beschäftigt sind, kommen wir mit dem Alltag wunderbar klar. Ob sie schlecht oder gut sind, spielt in dem Sinn dann keine Rolle. Weil du aus einer eigenen Kraft leben tust, weil du aus einer eigenen Hoffnung leben tust, die nicht von der Welt sind, die von Gott sind. Amen. Also der dritte Punkt wäre, die Gläubigen werden verwandelt. In 1. Korinther Kapitel 15, die Verse 20 bis 22, nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in den Adam alle sterben, so werden auch in den Christus alle lebendig gemacht werden. Wie wunderbar. Wenn es hier heißt, der Erstling, dann ist damit gemeint, dass von der Agrarwirtschaft, da wird ja das Korn genommen, der Weizen, und man nimmt den Erstling, probiert den aus, prüft den, und wenn man festgestellt hat, von den ersten Weizen, dass der gut ist, dann weiß man, die ganze Ernte ist gut. Und nach diesem Bild ist Jesus der Erstling. Und so wie wir Adam einen vergänglichen Körper bekommen haben. Das wissen wir. Wir werden alt und sterben. Wir tragen das Bild Adam. Und er sagt, aber genauso wie wir das Bild Adam an uns haften und unser altes Fleisch, das Fleisch, was hier auf der Erde, hier und heute, mal sterben wird, genauso aber wird Jesus, der auferstanden ist, der einen verherrlichten Leib bekommen hat, genauso ein Leib wirst du auch bekommen. Unglaublich, aber wahr. sagt die Bibel, sag nicht ich. In 1. Korinther Kapitel 15, die Verse 47 bis 49, da heißt es, der erste Mensch ist von der Erde, von Staub, der zweite Mensch von Himmel, Jesus. Wie der von Staub ist, ist Adam gemeint, so sind auch die, die von Staub sind. Und wie das Himmlische, so sind auch die Himmlischen. Und wie wir das Bild dessen von Staub getragenen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Hier das Wort Gottes, klar und deutlich. Das ist, worauf wir uns freuen. In 1. Korinther Kapitel 15, da heißt es dann weiter, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. In einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune. Denn Posaunen wird es und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich. Und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, da geschrieben steht, verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist, o Tod, dein Sieg? Wo, o Tod, dein Stachel. Er sagt, in einem Nu. Diese Zeit kann gar nicht gemessen werden. In einem Nu, wie wir verwandelt werden. Weil viele fragen sich, ja, wie soll das denn geschehen? In einem Nu, die Toten stehen auf und wir zusammen in einem Nu sollen wir verwandelt werden. Wie? Diese Zeit kann nicht gemessen werden. So schnell wird es passieren. Das kann Gott tun. Traust du das Gott zu? Wenn Gott in 6 Tagen Himmel und Erde und den Menschen erschaffen hat und alles, das Meer und alles, was da drin ist, dann ist ihm das nicht unmöglich, dich in eine Nu zu verwandeln. Er spricht nur ein Wort und es geschieht. Amen. Das ist unser Gott, an den glauben wir. Glaube ich das wirklich? Glaube ich an so einen Gott, der das tun kann? Wenn du es nicht glauben tust, dann denke ich ja mal, dass du in deine Gebete unheimlich Schwierigkeiten hast, weil du nicht wirklich an Gott glauben kannst, der nichts unmöglich ist. Gott ist alles möglich. Amen. Und wir kennen das nochmal im 1. Korinther Kapitel 23 bis 26 in dieser Ordnung lesen, wie es geschehen wird. Jeder aber in seine eigene Ordnung. Wie wird das passieren? Wann wird das passieren, wo wir verwandelt werden? Und die Bibel gibt uns darüber Auskunft. In 1. Korinther 15, da heißt es, jeder aber in seine eigene Ordnung. Der Erstling, Christus. Dann die, die des Christus sind, bei seiner Ankunft. Wer sind das? Wir. Dann das Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt. Wenn er weggetan haben wird, alle Herrschaft, alle Gewalt und Macht. Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod weggetan. Der Tod wird nicht mehr sein. Wann wird der Tod nicht mehr sein? Am Ende. Am Ende wird der Tod nicht mehr sein. Den wird es nicht mehr geben. Kennen wir auch nochmal in die Offenbarung, Kapitel 20, Verse 11 bis 15. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel herabkommen von Gott, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Thron sagen, siehe die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Wie wunderbar ist das? Das ist die Hoffnung der Kinder Gottes. Das ist, worauf wir warten, dass es mal wirklich an den Punkt kommt. Wir fürchten uns nicht mehr vor dem Tod. Den brauchen wir uns nicht zu fürchten, weil wir wissen, wenn unser Leib zur Erde geht und der Herr noch nicht gekommen ist, dann wissen wir, dass unser Geist beim Herrn sein wird. Paulus sagt es, ich habe Lust abzuscheiden, um beim Herrn zu sein. Und wir können die Offenbarung lesen, dass die Seelen, die Märtyrer vor dem Thron Gottes sind und beten und sagen, wann ist unsere Rache? In Jesaja Kapitel 35, Vers 10 heißt es, und die Erlösten des Herrn werden wiederkehren und gen Zion kommen mit Jauchzen. Ewige Freude wird über ihren Haupt sein. Wonne und Freude werden sie erlangen, aber Kummer und Seufzen werden entfliehen. Wie wunderbar ist das? Diese Jesaja-Stelle, es ist ja auch immer so, dass vom prophetischen Wort an das Volk Israel, wie diese Stelle, das ist ja die Verheißung für das Volk Israel, wieder in ihr Land zurückzukommen, wo sie in Gefangenschaft gewesen sind. Aber oft sind Prophezeiungen, die in zwei Richtungen gehen, zu die damalige Zeit eine Prophezeiung für das Volk Israel, aber auch gleichzeitig eine Prophezeiung für das Volk Gottes, für die alle Ewigkeit. Und genau das zeigt es uns. Das ist eine Verheißung, die wir heute für uns nehmen können, dass es kein Tränen mehr geben wird. Es wird nichts mehr, kein Kummer wird mehr sein, kein Seufzen wird mehr sein. Es wird nur noch Freude sein. Hat ja jemand gesagt, ja, aber wenn wir doch sehen, dass von uns Leute, Verwandte, Bekannte, vielleicht sogar Kinder, Ehepartner, Eltern, Großeltern, wie auch immer. Wenn wir aber sehen, dass die verloren gehen. Die Bibel sagt, es wird nur Freude sein. Wir können es uns nicht begreifen. Als Menschen malen wir das aus und denken uns, na, das wird ja ganz schön wehtun, wenn wir sehen, dass die verloren gehen. Nein, die Bibel sagt, im Himmel wird es kein Weinen geben von uns. Wir werden nur Freude haben. Wer kann es verstehen? Ich kann es nicht verstehen, aber die Bibel ist wahr. Und sie sagt, da wird kein Seufzen mehr sein, kein Weinen mehr sein. Es wird Freude sein, das ist eine Tatsache. Wie auch immer, aus was für einem Blickwinkel wir es dann in diesem Moment sehen, ist nicht unsere Sache, das zu wissen, wie es funktioniert. Ist aber die Verheißung, die Gott uns geschenkt hat. Und das müssen wir glauben. Und ich komme zum Schluss, der letzte Punkt. Der Heilige Geist ist Gottes Garantie auf die kommende Herrlichkeit. Und ich lese Epheser Kapitel 1, die Verse 13 und 14. Auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft in Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er auch sein Siegel aufgedrückt, die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht, der erste Teil unser himmlisches Erbe. Gott verbirgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Und auch das soll zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Ich habe aus der Neuen Genfer Übersetzung gelesen. Er sagt, dass du mit dem Heiligen Geist versiegelt worden bist, ist das eine Anzahlung dafür, dass die Garantie dafür hast, dass du sein Eigentum bist, dass du ihm gehörst, und dieser Heilige Geist ist die Anzahlung für das, was dich geschenkt wird an Zukünftigen, das Gott für dich bereitet. Und wir kennen heute schon diese Anzahlung, das, was wir schon bekommen an Anzahlung, nämlich die Freude Gottes. Wer kennt die Freude Gottes? Ich kenne sie. Ich weiß nicht, wie das euch ist. Ich bin mit 30 Jahren zum ersten Mal, wie ich die Freude Gottes kennengelernt habe, wie ein kleines Kind von einem Bein auf den anderen Bein auf die Straße gehupft. Ich konnte in meine Stube, ich habe einen Flur von 6,5 Meter gehabt, und ich habe so eine Freude gehabt, so ein Kitzel im Bauch. Ich hätte entweder auf dem Couch strampeln können vor der Kitzel im Bauch, aber ich bin den Flur entlang gelaufen, hin und her, weil ich nicht mehr stillstehen konnte. So gekitzelt hat das vor Freude in meinen Bauch. Das ist die Anzahlung. Das kann nichts auf der Welt, kann dir diese Freude schenken. Niemals. Ich kann mich daran erinnern, als kleines Kind, dass man sich so gefreut hat. Als Erwachsener, da ist man ein bisschen nüchterner. Da freut man sich, ja. Aber so dieses Kindliche, dieses Kitzeln im Bauch, das habe ich ab mit 30 nicht mehr gehabt. Wie ich Jesus kennengelernt habe, da musste ich losmarschieren, da konnte ich gar nicht mehr stehen, da musste ich rennen. So hat das gekitzelt im Bauch. So ist die Freude hineingekommen. Durch das Angeld, durch die Anzahlung des Heiligen Geistes haben wir Frieden in unseren Herzen. Mein Vater war am ersten Stock gewesen, der hat Schlaganfall gehabt und er konnte nur die Augen bewegen. Ein Stock tiefer war meine Mutter gewesen im Endstadium Lungenkrebs. Da waren schon die Rippen angefressen. Die bin ich dann runtergegangen, besuchen gegangen, wie sie aus der Chemo gekommen ist. Und wir als Kinder, wir sind alle bekehrt. Wir haben einen Frieden in uns gehabt, den du nicht beschreiben kannst. Da war Trauer da über deine Eltern, dass sie so ein Leid haben, aber keine ohnmächtige Trauer, die dich kaputt gemacht hat, sondern sie war so anders, weil dieser Friede Gottes sein Herz so erfüllt hat, dass du wirklich darunter nicht kaputt gegangen bist. Ich habe Sorgen gehabt, finanzielle Sorgen. Ich habe nicht gewusst, wie es morgen weitergeht. Und der Friede Gottes hat mein Herz so erfüllt. Ich habe nicht den Morgen gewusst, wie es weitergeht. Aber ich habe gewusst, egal was, ich weiß, er ist da. Ich habe die Lesung nicht bekommen. Ich habe einfach den Frieden Gottes gehabt. Und ich habe gewusst, es wird gut. Das ist die Anzahlung des Heiligen Geistes, das heute und hier schon in unserem Leben ist. Das hat er dir gegeben, das hat er dir geschenkt, dass du weißt, an Himmlischen, an Guten, was auf dich wartet. Und wenn du das kennengelernt hast, dann willst du mehr. Dann willst du sagen, ja, ich will dahin. Ich glaube, wir werden Stück für Stück so verändert. Ich glaube, wenn ich nach 30 Jahren Glauben oder 35 Jahre nach Glauben, das, was ich jetzt von Gott erkannt habe, hätte ich vor 35 Jahren nicht ausgehalten, wäre ich wahrscheinlich umgefallen. Versteht ihr, was ich meine? Wir sagen manchmal, wenn wir so die Herrlichkeit Gottes bestaunen, dann sagen wir manchmal, ich weiß nicht, wie es euch in eurem Glaubensleben geht, ich bin immer wieder an dem Punkt, wo ich sage, manchmal glaube ich, ich kann Gott gar nicht verstehen. Ich weiß gar nicht, wer Gott ist. Warum ist das so? Weil ich glaube, Stück für Stück wird dich Herrlichkeit offenbart. Und du kommst ein Stück dahin, wo das Vergangene regelrecht umwerfen tut, und das, was du siehst, plötzlich dich so umhaut, dass du sagst, du kannst Gott gar nicht mehr verstehen. Versteht ihr, was ich meine? Das schenkt Gott, ihn mehr und mehr zu erkennen durch seinen Heiligen Geist, den er uns in unseren Herzen gegeben hat. Er ist die Anzahlung. Mit dem bist du versiegelt. Du bist sein Eigentum. Du gehörst ihm. Er gebraucht dich, solange du noch hier bist auf dieser Erde. Du sollst Zeugnis sein, du sollst Licht sein, du sollst Menschen die frohe Botschaft geben. Dazu bist du noch da. Du bist nicht dazu hier auf der Erde, um dass du noch heiliger wirst, für den Himmel bereitet zu sein. Dafür wird Jesus sorgen, in einen Nu, dass du verwandelt wirst und dass du da reinpassen tust. Du bist dazu da, die frohe Botschaft von unserem Herrn Jesus Christus Menschen zu verkündigen. Amen. Und ich bin zum Schluss gekommen. Die Zeit ist fortgeschritten. Ich hätte noch einen Punkt, aber ich denke, das reicht. Ich möchte mit uns zusammen nochmal beten. Herr Jesus, ich danke dir so sehr für dein wunderbares Wort, Herr. Und ich danke dir für deinen Geist, Herr. Und ich danke dich für dich selbst, Herr Jesus Christus. Wir danken dir, Herr Jesus Christus, dass du schon so viel in unserem Leben getan hast, Herr. Und dass das Größte noch auf uns wartet, Herr Jesus. Und ich bitte dich, dass du an jeden von uns so ganz neu dieses brennende Herz für dich schenkst, Herr Jesus. Dass wir in Erwartung sind, dass du kommst, Herr Jesus. Und solange wir hier in Erwartung sind auf dein Kommen, Herr, dass wir auch ein Brennen für verlorene Menschen haben, für sie zu beten, ihnen Licht zu sein, ihnen das Evangelium zu predigen. Aber auch für die Geschwister zur Erbauung und zur Stärkung, Herr Jesus Christus. Herr, dass wir Männer und Frauen sind, Herr Jesus, Gefäße, Werkzeuge in deiner Hand, die du gebrauchen kannst, zu deiner Ehre. Darum bitte ich dich. Und danke, dass du es wirkst durch deinen Geist. Danke für deinen Ruf, für deine Berufung. Danke, dass wir uns Kinder Gottes nennen dürfen. Ich preise dich dafür, Herr. Amen. Amen. Amen.